herzlich willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht.
Diese Woche 100 Milliarden Mark verdient. Und weil die Geschichte dazu aus meiner Sicht außergewöhnlich, aber zugleich auch sehr lehrreich ist, möchte ich mal ausnahmsweise tatsächlich ein persönliches Erlebnis mit dir teilen auf diese Weise. Denn ich finde, das hat es verdient, erzählt zu werden. Also, ich hatte 3 Brüder, die in Erbengemeinschaft nach ihren verstorbenen Eltern standen. Als der eine Bruder zu mir kam und mich beauftragt hat, waren seit dem letzten Erbfall schon 7 Jahre vergangen. Die Brüder hatten es in der Zwischenzeit nicht geschafft, sich auf irgendwas zu einigen und den Nachlass auseinanderzusetzen. Nachlassbestandteile waren zum einen das Elternhaus, das noch mehr oder weniger unangetastet da stand, mit Möbeln versehen, alles noch weitestgehend, wie es wohl der länger lebende von beiden Eltern hinterlassen hatte. Dann eine größere Immobilie, Mehrfamilienhaus, die wiederum in einer Erbengemeinschaft gebunden war. Also sprich, die jetzt entstandene Erbengemeinschaft war Bestandteil oder ist immer noch Bestandteil einer weiteren Erbengemeinschaft, die alle an diesem anderen Haus beteiligt sind. Dann gab es noch eine tatsächlich sehr werthaltige Münzsammlung, eine Briefmarkensammlung, eine 4000 Mineralien umfassende Mineraliensammlung und jede Menge persönliche Sachen, Erinnerungsstücke und so weiter, Briefe, Familienalben, Fotoalben und so weiter, die alle noch zum Großteil im Haus geblieben waren. Zum Teil hatten aber auch 2 der Brüder wohl einzelne Gegenstände mitgehen lassen, wobei irgendwie nie so ganz klar war, wer jetzt eigentlich was hat, ob Sachen verschwunden sind oder nicht oder wie auch immer. Also das war auch unter anderem einer der ganz großen Streitpunkte, was mit diesen persönlichen Sachen geschehen ist oder was auch im Weiteren damit geschehen soll. Jetzt hatten wir uns außergerichtlich die ganze Zeit bemüht, eine Einigung zu finden, wie man das aufteilen könnte. Und das war de facto nicht möglich. Man muss dazu sagen, es gab kein Testament. Die Eltern hatten also nichts geregelt. Sprich, alle Brüder sind Eigentümer von allem erstmal geworden, eben in dieser Erbengemeinschaft. Und hätten jetzt die Aufgabe gehabt, das irgendwie aufzuteilen. War, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer, ich habe es bis zuletzt nicht verstanden, aber wir haben es nicht hingekriegt. Es war einfach nicht möglich. Immer scheiterte es an irgendetwas. So, mit dem Ergebnis, dass wir dann irgendwann gesehen haben, okay, es bringt alles nichts, hin und her schreiben, hilft uns auch nicht weiter. Da sind wir in 5 Jahren wahrscheinlich noch nicht fertig. Und dann haben wir, also mein Mandant und ich, die Konsequenz gezogen und die Teilungsversteigerung dieses Elternhauses beantragt. Weil die andere Immobilie wollten eigentlich alle unangetastet lassen. Das war auch die ganze Zeit so besprochen und stand nie in Rede. Nur ist eine Erbengemeinschaft generell auf Auseinandersetzung angelegt und nicht auf eine Teilerbauseinandersetzung, sondern auf eine Gesamtauseinandersetzung. Und dementsprechend wurde dann unter anderem in diesem Teilungsversteigerungsverfahren von der Gegenseite eingewandt, dass ja gar keine Versteigerung der anderen Immobilie beabsichtigt sei und man würde ja hier eine Teilerbauseinandersetzung schaffen wollen. Also da kamen jede Menge Argumente in diese Richtung. Hätte im Ergebnis wahrscheinlich nichts geholfen, die Teilungsversteigerung wäre durchgezogen worden. Du hörst es schon, wir haben uns dann doch noch geeinigt, aber es war ein steiniger Weg dahin und bei der Teilungsversteigerung blieb es nicht. Denn den Antrag hatten wir gestellt, aber so ein Verfahren dauert ja auch länger. Und dann war natürlich auch schon absehbar, nachdem wir den Antrag gestellt hatten und sich da immer noch keiner berufen gefühlt hatte, sich zu bewegen. Also sprich, eigentlich verbindet man ja häufig mit dem Stellen eines Teilungsversteigerungsantrages die Hoffnung, dass die Parteien aufeinander zugehen und dass man dann vielleicht gemeinsam beschließt, dass man das ja jetzt nun doch nicht will. Das war jetzt hier nicht so, sondern es sah danach aus, dass man das jetzt durchziehen muss. Und da wir aber von der reinen Teilungsversteigerung noch nicht die anderen Nachlassbestandteile, also sprich Münzsammlung, Briefmarkensammlung, Mineraliensammlung und persönliche Sachen auseinanderbekommen hätten, haben wir dann beschlossen, dass wir da noch tiefer gehen müssen. Und da bleibt einem leider nicht viel anderes, als wenn Sachen vorhanden sind im Nachlass, dann den Pfandverkauf dieser Sachen zu beantragen. Das wiederum war aber auch ein erhebliches Problem, denn um einen solchen Antrag ordnungsgemäß stellen zu können, also man stellt dann einen Antrag auf Duldung des Pfandverkaufes, und um das machen zu können, mussten wir erstmal auflisten, was das im Einzelnen alles betrifft oder was von diesem Pfandverkauf umfasst sein soll. Jetzt habe ich gesagt, es war eine sehr werthaltige Münzsammlung. Also ich habe nicht nachgezählt, wie viele Münzen es waren, aber es waren auf jeden Fall 30 DIN A4 Seiten von oben bis unten voll aufgelistet mit den verschiedensten Münzen nach Gewicht, nach Alter, nach und so weiter. So, genau, 30 Seiten Münzsammlung. Und da waren ja noch die Mineralien nicht dabei. Ne? 4000 Mineralien gab es ja auch noch. Die hätte man dann theoretisch vielleicht alle beschreiben müssen. Oder ich weiß nicht, wie wir das hätten lösen sollen. Das war aus meiner Sicht eigentlich nicht lösbar. Naja, auf jeden Fall haben wir dann mit der Duldung des Pfandverkaufes dieser Münzen angefangen, in der Hoffnung, dass sich da dann vielleicht was bewegt. Meine persönliche Hoffnung war dabei auch ehrlicherweise, dass wenn die Parteien auf diese Weise gezwungen sind, sich im Gerichtssaal mal zu begegnen, was sie vorher die ganze Zeit abgelehnt hatten, dass man dann vielleicht in der Lage ist, auch eher einen Kompromiss zu finden und sich auf irgendwas zu einigen. So geschehen. Im Gerichtssaal hatten wir dann einen recht jungen Richter, der nun, wie soll ich sagen, vorsichtig ausgedrückt den Eindruck machte, er hätte nicht ganz so viel Ahnung von Erbrecht. Und der verkündete dann nämlich zum Beispiel, dass er der Meinung ist, dass hier also auch bezüglich dieser Münzsammlung ja nur eine Teilerbauseinandersetzung erstrebt wird und dementsprechend, weil das große Ganze sozusagen fehlt, wäre diese Klage, die wir da eingereicht hatten, möglicherweise unbegründet. Nach dem, was ich vorher gesagt habe, könnte man das theoretisch so sehen, aber das war ja eine vorbereitende Handlung, um das große Ganze am Ende auseinandersetzen zu können. Also ich kann mich dieser Meinung nun wirklich nicht anschließen und wie es der Zufall so will, ich hatte im Vorfeld auch schon mal mit Kollegen darüber gesprochen, weil, und das ist nämlich auch ein Aspekt an dieser ganzen Geschichte, der ganz interessant für mich war, dieses Thema Pfandverkauf von beweglichen Gegenständen ist ein absolutes, ja, Exotenthema, das kommt so gut wie nie vor. Und ich bin in einer Gruppe von, alles in allem sind wir, glaube ich, 20 oder 25 Fachanwälte für Erbrecht, die sich recht regelmäßig austauschen und auch treffen, zwecks gemeinsamer Fortbildung. Und in diesem Kreis hatte ich schon mal danach gefragt, einfach mal so spaßeshalber, ob irgendjemand von den Kollegen schon mal einen Pfandverkauf praktiziert hat und durchgesetzt hat. Und dann schauten die mich alle an und sagten, ja, das gibt es wohl, aber hatte keiner gemacht. Mir wurde dann noch gesagt, wenn ich das jetzt durchziehen sollte, soll ich doch mal sagen, was da am Ende bei rausgekommen ist und wie es war. Ich habe mich da so ein bisschen als Pionier gesehen. Es gibt bestimmt Leute, die das schon gemacht haben, aber es ist halt wirklich nicht der Regelfall. Das bestätigte mir im Übrigen auch der Richter, der meinte, also es sei ja sehr ungewöhnlich und also sowas hätte er ja bisher nicht gehabt. Gut, das hat mich jetzt nicht sonderlich überrascht. Aber jetzt war die Frage, wie gehen wir damit um? Und der Richter war aus meiner Sicht ein reiner Statist. Gut, der hat nachher noch sehr gut dann aufgenommen, was wir beschlossen haben. Aber so wirklich vermittelt hat er leider nicht. Nichtsdestotrotz, meine Kollegin und ich, die da uns gegenüber saßen und die Parteien vertreten haben, wir hatten beide offenbar ein Gespür dafür, dass es sinnvoll wäre, sich hier zu einigen, weil die anderen Themen, also neben Münzsammlung und Elternhaus mit den weiteren Sammlungen und persönlichen Sachen. Das wäre dann das nächste Problem geworden. Und ich glaube einfach, dass auch meine Kollegin an der Stelle gesehen hat, dass das für uns alle kein Spaß wird, wenn wir uns nicht in irgendeiner Form auf irgendwas verständigen. Ja. Dementsprechend haben sie und ich versucht, auf unsere jeweiligen Mandanten einzuwirken und da zu vermitteln und Kompromisse zu finden. Und siehe da, das ist uns auch gelungen. Nach einem Verhandlungsmarathon von 3,5 Stunden hatten wir dann endlich eine Lösung für sämtliche Probleme. Und diese Lösung beinhaltete unter anderem, dass wir dann im Anschluss an diesen Verhandlungstermin, bei dem wir dann den Vergleich natürlich auch haben gerichtlich aufnehmen lassen, dass wir dann nochmal gemeinsam ins Elternhaus von den Parteien gefahren sind, um dort noch einzelne Erinnerungsstücke zu verteilen und zu gucken, was da noch, also insbesondere mein Mandant noch haben will, weil er gesagt hat, er will die meisten Sachen seinen Brüdern überlassen und einzelne Sachen wollte er aber doch noch, wollte er dran partizipieren und das hatten wir uns dann eben darauf verständigt, dass wir das gemeinsam angehen. Ja, das haben wir dann gemacht und unter anderem war Bestandteil dieser Sachen, die wir da im Haus gefunden haben und aufgeteilt haben, auch eine Sammlung von Scheinen, also Geldscheine aus längst vergangenen Zeiten und also wirklich erstaunlich, was es da alles an Geldscheinen gab. Wahrscheinlich alles nichts wert, aber schöne Scheine, wirklich sehr ansehnlich, sehr gut erhalten auch. Ein paar D-Mark flogen da noch rum, D-Mark-Schein, 10 D-Mark, 20 D-Mark und so. Gut, die waren jetzt noch was wert, aber der Rest der Scheine, ich denke mal, das werden keine großen Werte gewesen sein. Aber auf jeden Fall kam ich auf diese Weise zu meinen 100 Milliarden Mark aus Wollmatingen, von der Gemeinde Wollmatingen, wo auch immer das sein möge, muss ich gestehen, weiß ich gar nicht. Datiert aus dem Jahr 1923, ist wahrscheinlich, wenn überhaupt was wert, dann ein paar Cent. Aber es ist natürlich toll, sowas zu besitzen. Und ich fand es echt ein nettes Erinnerungsstück. Das wurde mir von den Parteien dann angeboten. Also sowohl meine Kollegin als auch ich, wir sind dann da mit 100 Milliarden Mark rausgegangen. Und ich finde, wir haben es auch verdient. Das war echt anstrengend und letzten Endes ja sehr erfolgreich insofern, als dass wir das ganze Ding auseinanderbekommen haben und eine finale Lösung finden konnten. So, und warum erzähle ich dir das jetzt alles? Natürlich einerseits, weil ich die Geschichte ganz witzig finde, aber andererseits auch, weil man daraus viel für die eigene Nachfolgeregelung und Nachfolgeplanung lernen kann. Denn wie du ja gerade gehört hast, das Auseinandersetzen von beweglichen Gegenständen ist ausgesprochen schwierig, wenn man sich nicht auf irgendwas einigen kann. Und jetzt bezogen auf diese Münzsammlung, ich hatte es ja gerade gesagt, da waren 30 Seiten Münzen, die man alle hätte einzeln, ja, nicht nur auflisten müssen, also wir hatten sie ja sogar aufgelistet, das hatte ich Gott sei Dank nicht machen müssen, aber das ist natürlich eine ganze Menge Arbeit und ich will mir nicht vorstellen, wie das mit 4000 Mineralien gewesen wäre. Daher ist es in solchen Situationen, wo man Sammlungen von etwas hat, aus meiner Sicht sehr ratsam, wenn man diese Sammlungen zumindest mal vermächtnisweise einer bestimmten Person zudenkt, sofern diese Sammlungen nicht einer speziellen Person, die Erbe ist, zufällt, also im Sinne von einer Alleinerbschaft, dass diese Sammlung in einem Alleinerbe drin ist. Das ist natürlich möglich, dann brauche ich es auch nicht mehr separat verteilen, aber in dem Moment, wo ich mehrere Erben habe, eine Erbengemeinschaft und die sollen sich dann über solche Sammlungen auseinandersetzen, das ist ein Irrsinn. Das ist einfach ein Irrsinn, so völlig verrückt. Und da fällt mir noch ein, das kann man, glaube ich, auch ganz gut daran sehen, dass sich im Nachhinein herausgestellt hat, dass der Richter von sich aus auch sagte, er sei doch sehr froh, dass wir uns jetzt geeinigt hätten. Er hätte sich schon im Vorfeld gefragt, wie er das machen soll, ein Urteil zu fällen, das dann eine 30-seitige Münzsammlung berücksichtigt. Also weil er hätte in seinem Urteil die ganzen 30 Seiten aufnehmen müssen, theoretisch. Und daher war er sehr dankbar, dass ihm das erspart geblieben ist. Vielleicht kam auch daher der Eingangshinweis an mich her, dass er eigentlich diese Klage ganz gerne abweisen würde. Wahrscheinlich, weil er einfach keine Lust hatte, diese ganzen Münzen aufzuzählen. Und es natürlich auch viel einfacher ist, zu schreiben, die Klage wird abgewiesen, als 30 Seiten Münzen zu erfassen. Naja, gut, aber das ist meine persönliche Theorie dazu. Das mag nicht stimmen. Auf jeden Fall so Sachgesamtheiten sollte man aussondern, aus meiner Sicht. Und dann kann man auch noch das Thema persönliche Sachen ansprechen in diesem Zusammenhang, denn darauf bin ich jetzt gar nicht so sehr eingegangen, aber ein ganz, ganz zentraler Punkt in dieser ganzen Streitigkeit waren tatsächlich nicht die werthaltigen Sachen, sondern die Schriftstücke, die Fotoalben, die Postkarten, Familienbibel, solche Sachen, die einen rein ideellen Wert haben. Die wollten irgendwie beide Brüder, also es gab ja drei Brüder und zwei davon waren insbesondere am Streiten. Der dritte hat sich aus allem ziemlich fein rausgehalten, hatte aber Partei für meinen Gegnerbruder ergriffen. Aber die zwei anderen Brüder, die da federführend sich bekriegt haben, die wollten eine gleichwertige Verteilung dieser Sachen untereinander. Und denen war das extrem wichtig. Nur wenn es diese Stücke halt nur einmal gibt, wer kriegt sie dann? Und dann war schon das Übereinkommen sogar da, dass das irgendwie alles digitalisiert werden soll, damit es jeder zur Verfügung gestellt bekommen kann. Aber dann ging es direkt weiter, ja, wer digitalisiert denn und bis wann und was ist denn überhaupt alles da? Hat jemand was verschwinden lassen oder sind die Sachen doch noch irgendwo vorhanden? Dann hat sich im Nachhinein, als wir dann in diesem Haus standen, auch noch rausgestellt zu allem Überfluss, dass also mein Gegnerbruder der Meinung war, dass da ein Staubsauger verschwunden sei. Und er hatte dann meinen Mandanten bezichtigt, dass der diesen Staubsauger mitgenommen hätte. Woraufhin meiner meinte, und das glaube ich ihm wirklich, dass er diesen Staubsauger nicht mitgenommen hat, dass er gar kein Interesse an einem Staubsauger hat. Also, und wenn man sich dann einfach mal überlegt, dass dieses Thema Staubsauger, ein Staubsauger plus Erinnerungsstücke, Dokumente, persönliche Sachen von Nullwert, jetzt letzten Endes, ich glaube, man kann das tatsächlich so krass sagen, Tausende von Euro verschlungen haben für Anwälte, Gerichtskosten und so weiter. Ja, da fällt mir nicht mehr viel ein. Außer dir zu sagen, mach's anders. Überleg dir gut, was du hast, wer es am Ende bekommen soll und dass es so geregelt ist, dass alle damit am Ende ihren Frieden finden und dass es am besten klar vorgegeben ist, damit so eine Situation, wie ich die da diese Woche hatte, gar nicht erst entsteht. Genau. So, jetzt habe ich dir erzählt, wie ich 100 Milliarden Mark verdient habe. Ich hoffe, es war für dich ein bisschen unterhaltsam und lehrreich, hoffe ich. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Alles Gute dir!